Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Ute Wegmann und dem Studio die Jurorin Stefanie Jentgens, Dozentin an der Martin-Luther-Universität in Halle, mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur. Stefanie Jentgens, wir werden reisen an 26 Tische in aller Welt, in die Zukunft, in die Vergangenheit, zu einem Ameisenhügel und in den nicht immer einfachen Alltag jugendlicher Menschen und sogar zu Gott und im Besonderen zum Islam. Setzen wir uns für wenige Minuten hinweg über Reise- und Kontaktbeschränkungen, über Grenzen und Sprachbarrieren. Reisen wir in die Welt, um dort die Kultur der Menschen über ihre Lebensmittel und Speisen zu verstehen. Alle Welt zu Tisch ist unser erstes Buch. Ein Buch von Natalie Baranowska und den beiden Michelinskis, Daniel und Alexandra, ein polnisches Illustratorenpaar, das uns schon viele großartige Sachbücher bescherte, zuletzt ein Buch über die Nationalparks. Jetzt ein Buch über, so heißt es im Untertitel, Essen, Kochen, Schmecken. Wir haben prall gefüllte Doppelseiten, jeweils 4 pro Land. Wie haben die drei das großformatige, ist ein Riesenbuch, konzipiert?
Zum einen muss man mal anmerken, dass das ein Sachbilderbuch ist, das mindestens 3 verschiedene Zugangsweisen einem bietet. Es gibt hinten ein chronologisches Inhaltsverzeichnis, wo man eben historische Einblicke bekommt. Dann gibt es vorne noch eine Landkarte, auf der die Seiten jeweils verzeichnet sind, wo man dann entsprechend die Länder dann findet. Und es gibt noch ein Inhaltsverzeichnis mit den verschiedenen Rezepten.
Was kann man denn über die Illustrationen sagen? Sehr, sehr bunt.
Ja, sehr bunt, sehr ansprechend, sehr detailreich. Es hat teilweise die Anmutung eben auch von Illustrationen in Wimmelbilderbüchern, insbesondere immer das obere Drittel der Seite. Und darunter befindet sich der Text mit Hinweisen eben zur Esskultur des jeweiligen Landes, mit Rezepten und ja, historischen Anmerkungen. Und auch da gibt es wieder sehr witzige Illustrationen. Also man sieht, wie jemand in so einen Barbecue-Spieß herzhaft hineinbeißt oder Servicekräfte auf Rollschuhen. Also es ist sehr witzig gestaltet und zeigt immer auch einerseits eine Mischung so eben mit traditionellen kulturellen Eigenheiten. Also auch von der Kleidung her sind die Figuren so gestaltet und andererseits aber auch ganz viele modern gekleidete Menschen. Bunt gemischt, wie es wohl auch in der realen Welt ist.
Nun habe ich ja gesagt, wir reisen durch die ganze Welt. Ist es denn auch gelungen, die verschiedenen Ethnien darzustellen?
Natürlich wird hier auch mit Klischees gearbeitet, damit wir eben auch erkennen, wo befinden wir uns denn gerade. Aber ich denke schon, dass ein relativ differenziertes Bild hier gezeichnet wird, was eher traditionelle Kulturen zeigt. Dennoch eben nicht einzelne Länder irgendwie als minder bemittelt darstellen würde, sondern die sind alle gleichberechtigt dargestellt. Das hat mir sehr gut gefallen.
Nun verbindet man mit jedem Land eine kulinarische Besonderheit. Das muss nicht immer Kaviar sein, sondern es sind ja oft die einfachen, allen zugänglichen Gerichte, wie in Deutschland der Kartoffelsalat oder Chili con Carne in Mexiko, aber auch Gewürze und Pflanzen, die man anbaut. In Peru gibt es 3000 Kartoffelsorten, habe ich gelernt. Und da ich nun Auberginen mag, würde ich gerne mal das türkische Imam Bayıl essen und das iranische Omelette mit Kräutern. Ich würde sogar ohnehin mal gern in den Iran reisen. Wie ist das denn bei Ihnen, Stefanie Jentgens? Haben Sie ein Gericht entdeckt, für das Sie sogar reisen würden?
Ja, nicht nur eins. Also das ist ja nicht nur ein Augenschmaus, sondern das verspricht auch richtig Gaumenfreuden. Also beispielsweise gefiel mir die argentinische Schokotochter sehr gut. Das ist so eine Mischung aus Schokolade, Quark und Keksen. Und dann fand ich auch sehr spannend nigerianisches Jollof. Das ist ein roter Reis mit ganz vielen Gewürzen. Und das Tolle ist, dass der beim Filmfestival in Lagos als der Renner den Besuchern gereicht wird. Und ja, da wäre ich am liebsten direkt dabei und würde das gerne mal probieren.
Gerichte und ihre Geschichte, Rezepte und wie sie weitergegeben werden, Gewürze und Kräuter, die wir kaum kennen, all das in Alle Welt zu Tisch, das große Buch vom Essen, Kochen, Schmecken von Natalie Baranowska und Alexandra und Daniel Michelinski, aus dem Polnischen von Thomas Weiler, Moritz Verlag, 112 Seiten, ab 8. Eine Einladung, kann man sicherlich sagen, speisend die Welt kennenzulernen. Was wollen wir in Zukunft essen, anziehen, wissen? Wie wollen wir wohnen, uns fortbewegen, unsere Energie erzeugen? Alles das sind Zukunftsfragen. Damit hat sich die Illustratorin Patricia Thoma beschäftigt. Geboren 1977, studierte sie in London, lehrte in China und fürs Goethe-Institut in sehr vielen Ländern. In 7 Kapiteln hat sie sich mit Lebensmitteln, Häusern, Kleidung, Energie und Müll und vielem mehr auseinandergesetzt. Unsere Zukunft träumen, heißt das Bilderbuch. Was erfahren wir, Stefanie Jentgens?
Ja, ganz viele Zukunftsideen, die zum Teil eben auch schon realisiert sind. Manchmal existieren sie bisher nur im Entwurf. Wir werden auch darüber informiert, wer das alles erfunden hat. Also es gibt an die 60 Fußnoten in diesem Buch, die dann hinten nochmal eben auflisten, welche Personen eben zu dieser Erfindung jeweils gehören. Es ist zum Teil sehr futuristisch. Also man sieht zum Beispiel ein Haus auf Spinnenbeinen, eine Jacke aus lebendigen Pflanzen oder auch fliegende Feuerwehrleute. Das sind eben nicht nur futuristische Vorstellungen, sondern das ist tatsächlich von DesignerInnen, ArchitektInnen oder anderen kreativen Menschen entwickelt worden. So hat den tragbaren Garten zum Beispiel eine US-Amerikanerin im Jahr 2019 schon realisiert. Eine ziemlich verrückte Idee. Schön fand ich auch das Hackshirt, mit dem man einander Umarmungen aus der Ferne senden kann. Das ist eine Idee, die aus England kommt und schon 2002 entwickelt worden ist. Also das sind so einige dieser verrückten Ideen. Es gibt aber eben auch ganz vieles, was wir durchaus, wenn wir bewusst durch unsere Städte gehen, auch schon sehen können, beispielsweise die grünen Häuser. Da weiß ich in Düsseldorf beispielsweise ein Haus, was mitten in der Innenstadt steht, was eben auch schon komplett bepflanzt ist. Solche Ideen lernen wir in dem Buch kennen. Das wird vorgestellt auf Seiten, die sehr großformatige Bilder zeigen. Das sind gemalte Bilder, oft eher so in zarteren Aquarelltönen gehalten. Und auf diesen Bildern sehen wir eben diese teilweise futuristischen Dinge und teilweise schon realisierten Dinge. Und dazu gibt es immer ganz kurze Texte, die dann eine Erläuterung nochmal dazu geben. Was ich großartig an dem Buch finde, ist dieser positive Ansatz. Also das macht richtig Freude daran, sich Fantasien zu entwickeln, Ideen zu entwickeln. Wie könnte man unsere Zukunft positiv gestalten? Wie kann man eine lebenswerte und spannende Zukunftsvision entwickeln?
Jetzt haben Sie die Fußnoten erwähnt bereits. Die sind ja in einem sehr umfangreichen Glossar hinten alle erklärt, alle niedergelegt. Die kann man alle nachlesen, auch mit Literaturtipps und so weiter. Und Sie haben das Hack-T-Shirt, was nicht mit H-A-C-K geschrieben wird, sondern wirklich von Umarmung kommt, erwähnt, was wir ja in den letzten 2 Jahren sehr gut hätten gebrauchen können. Zukunft beginnt jetzt. Das ist der Ansatz von Patricia Thoma. Und wir alle sind eingeladen, sie mitzugestalten. Patricia Thoma macht den Anfang und lädt mit ihrem Buch zum Fragen und Mitmachen ein, also heraus aus der privaten Komfortzone. Unsere Zukunft träumen von Patricia Thoma, Verlag Belz und Gelberg, 70 Seiten ab 10. Immer wieder müssen wir aber auch feststellen, wie viel Vergangenes uns eigentlich noch verborgen geblieben ist, wie viele bemerkenswerte Persönlichkeiten wir gar nicht kennen. Also von der Zukunft in die Vergangenheit, konkret ins Jahr 1938 nach Prag. Zum Beispiel den Briten Nicholas Winton, geboren 1909 in London, gestorben 2015. Diesem Mann, der binnen weniger Monate fast 700 jüdische Kinder durch Kindertransporte aus der Tschechoslowakei nach Großbritannien rettete, setzt der 1949 in Brünn geborene und bei New York lebende Künstler Peter Sis ein Denkmal. Niki und Vera lautet der Titel seines Bilderbuchs, in dem er die Lebensgeschichte des Retters mit der Geschichte der 10-jährigen Vera verknüpft. Stefanie Jentgens, Peter Sis hat seine ganz eigene Stricheltechnik, sehr detailreiche Bilder. Wie erzählt er diese Geschichte?
Das ist schon auch ein typisches Peter Sis-Buch. Also ich finde, Peter Sis ist einfach ein Meister der Bilderbuchkunst. Und er hat ein ganz besonderes Talent, historische Ereignisse oder eben auch naturwissenschaftlich, geistesgeschichtliche, wichtige Erkenntnisse zum einen informativ umzusetzen, aber zum anderen eben auf einem ganz hohen künstlerischen Niveau. Also er hat einen ganz eigenen Stil ausgeprägt. Wer schon mal ein Peter Sis-Buch gesehen hat, der kennt diese Tausenden von Punkten oder winzig kleinen, zarten Strichen, über die er eben dann seine figuralen Bilder entwickelt. Das ist schon ein ganz individueller Stil. Er ist ja auch dafür schon sehr, sehr oft auch ausgezeichnet worden mit vielen, vielen Preisen. Ja, und in diesem Buch hat er im Grunde diese Geschichte, die zentrale Geschichte von der Rettung der Kinder, hat er eingebettet in eine biografische Erzählung. Zum einen über den Nicholas Winton, den Retter, und zum anderen über die Vera, das Kind, das gerettet wird von ihm. Er erzählt einerseits eben so die Vorgeschichte von Nicholas von 1909 bis 1938 und dann springt er über zu Vera und erzählt auch über deren Kindheit etwas, die sie in der Nähe von Prag in einer Kleinstadt verbracht hat. Beide haben eine glückliche Kindheit, ganz unterschiedlich, aber beide sehr glücklich. Und dann marschieren die Truppen eben in der Tschechoslowakei ein und dadurch bricht das Leben von Vera vollkommen auseinander und sie muss die Tschechoslowakei verlassen oder kann sie glücklicherweise eben verlassen und wird dann eben nach England gebracht, wo sie dann Adoptiveltern übergeben wird. Und wir erfahren auch, was dann nach dem Krieg passiert ist mit den beiden Persönlichkeiten, wie Veras Leben weiter verlaufen ist, aber auch wie die beiden dann letztlich zusammengefunden haben, was ein großer Zufall war, denn Nicholas Winton hat nie über seine Heldentat gesprochen und erst durch einen Zufall ist es dann aufgedeckt worden und haben sich eben auch dann die geretteten Kinder mit ihm treffen können, was sehr berührend dargestellt ist.
Es gab eine Fernsehsendung und die noch lebten von den damals Kindern, die er gerettet hat, die sollten dann in dieser Fernsehsendung alle aufstehen. Und er ist da unter Vorwand hingeluchst worden. Genau. Man kann das auf YouTube tatsächlich auch im Internet sich anschauen. Und das ist sehr berührend. Allein schon das Cover, das Peter Sis gemalt hat, markiert ja auf eindringliche Weise, was diese Kinder, die ja vor den Gaskammern gerettet wurden, muss man sagen, zurücklassen mussten. Denn die meisten haben, wie Vera auch, ihre Eltern, ihre Familien nie mehr wiedergesehen. Also so sieht man dieses Kind angefüllt mit so bunten Kindheitserinnerungen. Man sieht die Eltern in dem Schatten des Kindes, ne, und im Hintergrund eben die große neue Stadt mit Big Ben.
Ja, es ist auf der einen Seite der Verlust, aber auf der anderen Seite aber auch der Schatz, den sie mitnimmt.
Ja.
Also er hat mehrere solche Erinnerungsbilder auch geschaffen. Also auf der einen Seite schreibt er den Körpern der Figuren ihre Erinnerung ein. Also er malt richtig diese Erinnerungselemente in sie hinein. Und dann hat er in der Mitte des Buchs noch ein ganz tolles, an Chagall erinnerndes, großformatiges Bild. Es ist quasi wie so ein Erinnerungsmeer, die Figuren und die Insignien eben der Kindheit dort herumschwimmen. In der Mitte sieht man diesen fahrenden Zug, in dem dann eben auch Vera gesessen hat.
Also ich denke, man kann sagen, Peter Sis berührt auf ganz eigene Weise mit seinen Bildern. Vor allen Dingen auch, indem er die Brutalität des deutschen Regimes, der Geborgenheit, auch der anfangs dörflichen Gemeinschaft gegenüberstellt. Also ein Bilderbuch über Menschlichkeit, Verlust und Mut. Niki und Vera, ein stiller Held des Holocaust und die Kinder, die er rettete, so der Untertitel, von Peter Sis aus dem amerikanischen von Brigitte Jakobait, Gerstenberg Verlag, 64 Seiten, ab 6. Auch im nächsten Buch geht es um Erinnerungen. Zwei erinnern sich, wie sie sich kennenlernten, Ente und Krokodil. Einst am Teich. Krokodil war noch ganz klein und weinte. Ente wurde zur Ersatzmutter, aber jetzt ist Ente alt geworden und die Erinnerungen verblassen. Das Buch kommt aus Korea von einer jungen Künstlerin mit Namen Lilia, mehr war auch gar nicht zu erfahren, und heißt Entenblau. Wie erzählt Lilia die Geschichte der beiden ungleichen Freunde?
Ja, die Geschichte wird aus dem Rückblick erzählt. Das Krokodil ist bereits erwachsen und die Ente ist eben alt und dement. Und vor allen Dingen das Krokodil blickt zurück und versucht, die Ente wieder an diese schönen Zeiten und ihre gemeinsamen Erinnerungen wachzurufen. Das ist eine Geschichte einer Liebe zwischen einem Elternteil, einem auch hier wieder einem Adoptivkind. Und es ist gleichzeitig eine Erzählung über Demenz und den Versuch, Erinnerungen wachzuhalten. Dass das nicht immer gelingt, deutet das Ende an. Da erkennt die Ente nämlich dann das Krokodil schon nicht mehr. Also auch ein bisschen ein trauriges Ende, obwohl das ganze Buch eigentlich nicht traurig wirkt, sondern eher ein heiteren, freundlichen Eindruck macht. Also es sind sehr schön gezeichnete Figuren, die man auch wirklich figural erkennen kann. Und die einzige Farbe, die in den Bildern auftaucht, ist das Blau. Deswegen auch der Titel Entenblau. Und das ist ganz schön gemacht und sehr abwechslungsreich.
Entenblau von Lilia aus dem Koreanischen von Christina Jun Arnold, Mixed Vision Verlag, 46 Seiten ab 3. Bleiben wir bei ungleichen Freundschaften, gehen wir in den Wald zu Hügel 3. Dort leben Johnny Ameise und jede Menge anderer Ameisen, auch seine Freundin Butz. Johnny wohnt vor dem Hügel, weil er nämlich zu dick ist und nicht mehr durch die Gänge passt. Das bedeutet, er wird von den anderen ein bisschen gehänselt. Er ist der andere. Nur Butz hält eben in jeder Situation zu ihm. Aber eines Tages durchläuft Johnny ein eigenartiges Gefühl, so eine Art innere Vibration. Und die Ameisen machen sich einen Spaß und bescheinigen ihm die Krankheit Brumps. Hoch ansteckend. Er beschließt, den Hügel zu verlassen. Aber Butz weicht nicht von seiner Seite. Das Abenteuer beginnt. Stefanie Jenkins, Brumps, sie nannten ihn Ameise. Eine Freundschaftsgeschichte der besonderen Art zwischen Käfer Johnny und Ameise Butz, erzählt von Dieter Zipfel, die wir ja kennen, für ihre frische, unkonventionelle, heitere Schreibweise.
Man muss noch erwähnen, sie hat ja auch den Deutschen Jugendliteraturpreis gar nicht vor so langer Zeit erhalten für »Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte«. Dieter Zipfel und auch die Illustratoren, die haben ein ganz toll harmonierendes Team da gebildet. Da sind einige positive Merkmale, die man mal hervorheben müsste. Es ist also ein illustriertes Kinderbuch, bei dem Text und Bild gleichermaßen einen künstlerischen Anspruch erfüllen und einen sehr individuellen Stil zeigen und doch hervorragend harmonieren. Also sowohl im Text als auch im Bild mischen sich humorvolle, comichafte und poetische Elemente. Viele Dialoge der Figuren, aber auch der Erzählerin mit den Lesenden machen den Text sehr lebhaft. Meist wird ganz temporeich erzählt mit Slapstick-Elementen. Aber es gibt auch reflexive Abschweifungen, in denen sich die Erzählerin dann immer wieder einschaltet und kleine irritierende und nachdenkliche Einlagen macht. Also das fand ich gerade ganz besonders spannend. Dadurch wird die chronologisch erzählte Geschichte insgesamt noch viel spannender. Also Witz und trotzdem eine gute reflexive Ebene auch noch zu finden, das ist schon wirklich sehr, sehr gut gelungen.
Jetzt müssen wir natürlich die Illustratorin nennen. Das ist Bea Davis, eine junge Illustratorin, geboren 1990 aus Berlin. Sie hat diese außergewöhnlich schönen Bilder geschaffen zu diesem Buch. Die eigenen Stärken erkennen. Man kann sagen, Brumps bringt's. Ein Kinderroman, tierisch gut illustriert. Über Freundschaft. Brumps, sie nannten ihn Ameise, von Dieter Zipfel und Bea Davis im Hansa Verlag, 136 Seiten ab 6. So, und nun kommen wir zur durchaus komplexen Lebensphase der Pubertät. Was ist normal, was ist seltsam? Auf dem Weg in das Erwachsenenleben begegnen einem allerlei Zweifel, Fragen und Verzweiflung. Eine Psychologin und eine Fachärztin haben ihre Erfahrungen aus jahrelangen Gesprächen mit Jugendlichen aufgearbeitet und bieten mit diesem Ratgeber eine Möglichkeit, sich mit Gedanken, Gefühlen, dem Körper, Sex, sogar im Grunde der ganzen Welt auseinanderzusetzen. Es geht vor allem darum, jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, ein gutes Selbstbild aufzubauen und ein gesundes Selbstvertrauen. Also einen eigenen Wertekanon zu entwickeln und vom scheinbaren Perfektionismus, der ja getriggert ist durch die sozialen Medien, abzukehren. Die Ratgeberinnen zeigen Übungen und Tricks und jede Menge Hilfsangebote. Ein umfangreiches, wirklich dickes Buch mit einem großen Seelsorgeangebot im Glossar. Immer mehr ganz du, so der Titel. Das Buch kommt aus dem Norwegischen. Wie ist denn der Ton, Stefanie Jenkins, dieses durchgehend bebilderten Ratgebers?
Ja, die jugendlichen Lesenden werden direkt mit dem Du angesprochen. Die Autorinnen versuchen, möglichst viel Nähe herzustellen und wählen einen eher lockeren Gesprächston, ohne dabei jetzt direkt Jugendsprache zu imitieren. Sie appellieren sehr stark an den sozialen Zusammenhalt. So kommt es zu Sätzen, die in diese Pandemiezeiten bestens passen, wie wir müssen alle zusammenhalten, um das Leben und den Alltag so schön wie möglich zu gestalten, komme was wolle. Also solche Sätze findet man in diesem Buch häufiger. Mir persönlich stecken da ein bisschen zu viele Appellative und Rezepte drin. So nach dem Motto, wenn dich etwas stresst, dann atme doch erst einmal tief durch. Aber ich glaube, das hat auch mit meinem Misstrauen gegenüber Büchern zu tun, die sich als ein Handbuch zu allen Lebensfragen schon selbst bewerben. Und das ist etwas, wo mir der Zugang ein bisschen fehlt.
Da haben sich natürlich die beiden Autorinnen auch sehr viel vorgenommen. Aber wahrscheinlich können das die Jugendlichen dann auch noch mal entscheiden, was sie aus diesem Buch rauspicken und welche Imperative sie da annehmen möchten und welche nicht. Immer mehr ganz du von Kirsten Holtmann-Rieserland und Astrid Nylander-Almas und Christine Agoisant, die die Illustrationen gemacht hat, aus dem Norwegischen von Caroline Hippe, Gabriel Verlag, 396 Seiten ab 12. Fragen nach Gott, auch das beschäftigt Jugendliche. Die Frage nach der Existenz Gottes stellt sich in diesem Alter, wenn man zum ersten Mal bewusst mit Tod, mit Verlust oder auch mit, wie im Moment, den Katastrophen der Welt konfrontiert wird. Der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels und Islamwissenschaftler Navid Kermani hat versucht, dem Islam, den Religionen, der Frage nach Gott in einem fiktionalisierten Gespräch mit seiner 12-jährigen Tochter näher zu kommen. Seinem Vater hat er auf dem Sterbebett versprochen, dass er die Tochter an den Islam, so wie sie ihn gelebt haben, heranführe. Das war die Ausgangssituation des Buches. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Wir hören einen Ausschnitt, gelesen von Navid Kermani selbst.
Ja, ich bin Muslim, weil ich in einem muslimischen Haus geboren bin. Aber ich wurde Muslim, weil Gott auch in jedem anderen Haus zu finden ist. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen, heißt es in einer kleinen Geschichte, die ich in den Memoiren meines eigenen Opas entdeckte. Tatsächlich stammt sie aus einem alten persischen Buch und sie ist wirklich passiert. Als Sheikh Abu Sa'id, einer der berühmtesten islamischen Mystiker des 11. Jahrhunderts, einmal nach Tus kam, einer Stadt im Nordosten des heutigen Irans, strömten in Erwartung seiner Predigt so viele Gläubige in die Moschee, dass kein Platz mehr blieb. »Gott möge mir vergeben«, rief der Platzanweiser, »jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen.« Da schloss der Sheikh die Versammlung, bevor sie begonnen hatte. »Alles, was ich sagen wollte und sämtliche Propheten gesagt haben, hat der Platzanweiser bereits gesagt«, gab er zur Erklärung, bevor er sich umwandte und die Stadt verließ.
Das war ein Ausschnitt aus »Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen«. Stefanie Jentgens, wie baut Kermani sein Buch auf?
Ja, eigentlich nicht so ganz systematisch, muss ich sagen, sondern es ist eigentlich ein Buch, das ganz viele Fragen stellt. Also aus der einen Frage ergibt sich dann immer wieder eine neue und es ist eher wie ein langer, ruhiger Fluss, würde ich sagen. Das Gespräch mit der Tochter wird ja hier immer so nachträglich quasi, dann so ist zumindest die Schreibfiktion, dass dieses Gespräch immer nachträglich dann aufgezeichnet wird. Und das fand ich auch sehr sympathisch, dass er immer wieder sagt, ja, da ist mir die richtige Antwort an dem Abend noch nicht eingefallen, meiner Tochter gegenüber. Aber jetzt hatte ich ja noch mal Zeit, drüber nachzudenken und jetzt würde ich das und das antworten. Das Gute ist auch, dass er eben nicht Lehren versucht zu vermitteln, die in Stein gemeißelt sind, sondern dass da ein sehr vielfältiges Bild entwickelt wird. Er auch seine Zweifel am Islam, wo er sich ja selber zu bekennt, eben auch äußert oder eben auch sein zwiespältiges Verhältnis zu seiner Religion eben deutlich macht. Und es geht auch eben nicht nur um den Islam, sondern es geht eigentlich um alle Religionen, aber vor allen Dingen um monotheistische Religionen.
Nun ist das Buch ja durchaus anspruchsvoll. Wir haben jetzt gesagt, seine 12-jährige Tochter. Trifft er denn den Ton, um Jugendliche zu erreichen?
Das weiß ich nicht so richtig. Also nun bin ich ja schon etwas älter. Ich halte es schon für relativ anspruchsvoll. Es gibt vielleicht doch einige Jugendliche auch, die das lesen können. Aber das ist sicherlich kein Buch, was sich so an die breite Masse wendet. Es wird ja auch vom Verlag als All-Age-Buch angepriesen. Und so ist es auch wahrzunehmen.
Entstanden ist ein sehr persönliches Buch, weil Navid Kermani, das haben Sie jetzt auch bereits erwähnt, an der einen oder anderen Stelle seiner eigenen Ratlosigkeit Ausdruck verleiht. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Fragen nach Gott von Navid Kermani im Hansa Verlag, 240 Seiten. Sagen wir mal ab 14 oder sagen wir All Age. Das waren die besten 7 des Monats Februar. Herzlichen Dank an Stefanie Jentgens fürs Vorbereiten. Dank an die Jury für die monatliche Stimmzettelabgabe. Alle Titel finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite. Ebenso die Sendung zum Nachhören auch in unserer App. Nächste Woche hören Sie hier im Gespräch die Illustratorin Lucia Zamolo. Es folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.